Ja, wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Epheserbriefes zu den Kapiteln 4 bis 6, dem praktischen oder ermahnenden Teil. Wenn wir hier den ersten Vers vom Kapitel 4 sehen, dann verstehen wir, warum ich sage ermahnender Teil. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ich kann mich noch entsinnen, ganz dunkel zwar, Student war ich noch, so dritte, vierte Semester, da waren wir in so einem Art Hauskreis zusammen und wir sprachen gerade über Epheser 4 und wie dann diese Studenten dort, wenn sie da über dieses Wort Berufung nachdachten, in diesem Vers, Kapitel 4, Vers 1, an nichts anderes dachten als an die Berufung zum Dienst für den Herrn. Sie verstanden unter Berufung immer Berufung zum Dienst. Aber das ist in diesem Vers, natürlich sind wir auch berufen, dem Herrn zu dienen, er hat uns in seinen Dienst gerufen. Aber was wir hier haben, dass wir würdig wandeln der Berufung, dann meint hier die Berufung nicht die Berufung zum Dienst. Sondern die Berufung ist das, was wir hatten in den ersten drei Kapiteln. Wir sind berufen, heilig und tadellos in Liebe vor Gott zu stehen. Wir sind berufen zur Sohnschaft. Wir sind berufen, mit Christus alles zu erben. Das, was da uns alles vorgestellt wurde, die höchsten Segnungen, dazu hat uns Gott berufen. Und entsprechend dieser ganz, ganz hohen Berufung, nicht einer Berufung zum Dienst, sondern einer Berufung zu einem wunderbaren Platz vor Gott, dieser Berufung entsprechend sollen wir jetzt auch praktisch leben. Unser praktisches Leben soll würdig sein, soll entsprechend sein dieser unwahrscheinlichen Berufung. Nicht? Man sagt ja manchmal, dass zum Beispiel ein Königssohn, nicht, der kann sich nicht alles leisten, was andere sich leisten können. Er muss sich immer benehmen entsprechend dessen, dass er ein Königssohn ist. Und wir sind mehr als Königssöhne. Wir sind Söhne dieses großen Gottes und entsprechend dieser wunderbaren Stellung, die er uns verliehen hat, entsprechend dieser Stellung sollen wir leben. Und dann sehen wir, dass wie wir wandeln sollen, was uns da kennzeichnen soll, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend in Liebe. Hier haben wir vor allem den Wandel inmitten der Kinder Gottes. Inmitten derer, die so berufen sind, weil es hier heißt, einander ertragen. Damit sind nicht die ungläubigen Menschen gemeint, sondern es sind jetzt die Gläubigen gemeint. Natürlich kommen wir später auch noch zu Stellen, wie wir zu leben haben bezüglich den anderen Menschen. Aber hier zuerst ist das einmal in Bezug auf das Zusammenleben der Gläubigen. Und da ist alle Demut, alle Sanftmut, alle Langmut und alle Liebe notwendig. Im Himmel brauchen wir einmal im Umgang miteinander nicht mehr alle Demut, alle Sanftmut, alle Langmut. Langmut ist ja jemanden ertragen, der Mühe macht, nicht? Aber bedenken wir immer einander ertragen. Das heißt, ich mache dem anderen auch Mühe. Mit meiner Wesensart. Ich denke immer, ich muss die anderen tragen, die anderen müssen mich auch tragen. Ja, der eine, der liebt vielleicht Menschen, die ruhig sind und gelassen sind und die nervt es, wenn da jemand sehr vital ist. Nicht umgekehrt gibt es Leute, die sind sehr vital und lebendig und wenn dann so eine Schlaftablette vor einem ist, dann gehen die so langsam an die Decke. Ja? Das heißt, wir müssen einander ertragen, je nachdem, wie wir sind. Wir sind verschieden. Ich kann euch das jetzt mal ganz praktisch sagen. Ich war jetzt zum ersten Mal in Ostpreußen gewesen. Nicht? Und Das sind jetzt Geschwister, das sind echte Russen. Und ich habe bisher mit Russen noch nichts zu tun gehabt. Und als ich diesen Menschen sprach, so wie gesagt, nach 10 Tagen weiß man noch nicht viel davon, das gebe ich ja auch zu, aber so ein bisschen fühlen, wie ist der, da dachte ich ja, also, wird dir schwer fallen auf die Dauer. Die haben eine ganz andere Lebensart als wir Deutschen, eine völlig andere. Sie sind vielleicht aufgrund dieser kommunistischen Regierung, die da so lange in diesem Land war, ist fast jeder Eigeninitiative beraubt. Die haben keinen eigenen Antrieb. Und da, ich würde manchmal da an die Decke gegangen sein. Ja? Dann habe ich das natürlich nicht gemacht. Ich habe mit aller Sanftmut, mit aller Demut versucht. Aber das ist einfach so. Wir sind alle verschieden. Und das erfordert eben alle diese Tugenden. Und dann euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Ich will das mal falsch lesen. Euch befleißigend, die Einheit der Geister zu bewahren. Also hier ist die Einheit des Geistes, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat eine wunderbare Einheit unter den Gläubigen gemacht. Von dieser wunderbaren Einheit kann man sehr deutlich in Apostelgeschichte 2 und den nächsten Kapiteln lesen, wo wir lesen, dass sie ein Herz und eine Seele waren, dass sie alles gemein sogar hatten, die hatten ja sogar Güterteilung, also Güter, gemeinsame Güter, aber vor allem, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Das erste Mal, wo diese Einheit da verletzt wird, das ist bei Ananias und Sapphira, nicht? Als sie da sagten, ja, für so viel haben wir den Acker verkauft, dabei hatten sie für sich was in die Tasche gesteckt und gaben nur vor, das sei alles Geld, aber es war nicht alles. Da wurde zum ersten Mal diese Einheit verletzt. Dann ein bisschen später war es so, dass da waren Witwen, die einen, die kamen aus dem hebräischen Mutterland, die anderen kamen, obwohl sie auch Juden waren, waren sie nicht aus dem hebräischen Mutterland. Und dann wurden die ungleich behandelt. Nicht? Oder zumindest glaubten sie, anders behandelt worden zu sein, übersehen worden zu sein bei der Verteilung der Gaben und so fort. Ja, das ist immer unser Egoismus. Nicht? Er steht dem entgegen, dieser Einheit des Geistes. Es ist, noch einmal, es ist die Einheit, die der Geist Gottes unter den Gläubigen gewirkt hat. Am Anfang. Und wir müssen sagen, heute, im Jahr 2012, also fast 2000 Jahre nach der Entstehung der Gemeinde, die ja zu Pfingsten in Apostelgeschichte 2 entstanden ist, dass die Christen, ich meine jetzt wirklich die gläubigen Christen, diese Einheit des Geistes nicht bewahrt haben. Sie haben sie nicht bewahrt. Das kommt allein dadurch zum Ausdruck, dass es so viele christliche Denominationen gibt. Ich brauche sie jetzt nicht aufzählen. Es sind 100, 200 verschiedene christliche Gruppierungen. Allein sie sind ein Ausdruck davon, dass die Einheit, die der Geist Gottes gemacht hatte am Anfang, dass sie nicht bewahrt worden ist. Wir wissen, ihr habt den ersten Korintherbrief auch gemacht, nicht? Das war die erste Versammlung, wo dieses Problem direkt angesprochen wird. Die einen sagten, wir sind für Paulus, die anderen sagten, wir sind für Petrus oder Kephas, die anderen sagten, wir sind für Apollos. Und die ganz frommen haben gesagt, wir sind für Christus, nicht? Und dann sagt Paulus, ist der Christus zerteilt. Da fing es an, oder da wird diese Problematik zum ersten Mal ganz deutlich. Da ist die Einheit des Geistes nicht bewahrt worden. Und trotzdem fordert uns das Wort Gottes immer noch dazu auf. Und jetzt kommen Dinge, die dieser Geist Gottes, die mit dieser Einheit, die der Geist Gottes unter den Gläubigen bewirkt, die damit in direktem Zusammenhang stehen. Da, Vers 4, 5 und 6, da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Es fällt jedem sicher auf, dass wir hier in diesen drei aufeinanderfolgenden Versen jede göttliche Person haben, aber eigenartigerweise in einer Reihenfolge, wie sie eigentlich unüblich ist. Im Allgemeinen ist immer auch bei der sogenannten Taufformel, nicht? Ich taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eigentlich immer diese Reihenfolge, in der im Allgemeinen diese drei Personen der Gottheit vorgestellt werden. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber hier an dieser Stelle ist die Reihenfolge gerade umgekehrt. Erst der Geist, dann der Herr Jesus im Vers 5 und dann der Gott und Vater in Vers 6. Es gibt hier Ausleger, die sagen, dass hier mit diesen drei Personen verbunden drei Bereiche vor uns gestellt werden, wobei immer der nächste Bereich den vorhergenannten umfasst, aber noch größer ist. Ich hänge selbst dieser Auslegung sehr an, muss ich sagen, und sie hat auch in Bezug auf die weiteren Ermahnungen gibt das eine gewisse Einteilung. Wir werden das noch sehen. Also noch einmal hier die umgekehrte Reihenfolge, wie sonst üblich, zuerst der Geist. Und dann ist aber noch etwas eigenartig in dem Vers 4. Die Reihenfolge in dem Vers 4 selbst. Das ist schon eigenartig, nicht? Da hätten wir doch erwartet, in Vers 5, da ist der ein Herr, da kommt der Herr am Anfang. Und dann kommt der Glaube und dann kommt die Taufe. Und dann in Vers 6, ein Gott und Vater aller. Und dann hätten wir doch erwartet, dass in Vers 4 stehen würde, ein Geist und ein Leib. Aber nein, eigenartigerweise wird der Geist nicht an den Anfang gestellt, sondern der Leib. Da ist ein Leib. Das ist natürlich eine dieser großen Wahrheiten des Epheserbriefes, wo die Versammlung als der Leib Christi gesehen wird. Und dass diese Wahrheit des einen Leibes hängt natürlich mit der Person des Geistes insofern zusammen, wenn wir an 1. Korinther 12 denken, dass wir durch einen Geist zu einem Leib getauft worden sind. Das sagt 1. Korinther 12. Durch das Herabkommen des Heiligen Geistes sind die dort, jetzt ich nehme mal nur die dort in Jerusalem in dem Raum zusammen waren, diese etwa 120 Personen. Sie sind gleichsam durch diesen einen Geist, der hat sie so zusammengefügt. Ich sage nicht, dass diese 120, es wird nur beschrieben, wie dieser Geist auf diese 120 Personen kam. Das waren nicht alle Gläubigen zu dem Zeitpunkt, es gab noch mehr. Ich meine das deswegen, weil zum Beispiel in 1. Korinther 15 davon die Rede ist, wie der Herr Jesus 500 Brüdern auf einmal erschienen ist in Galiläa. Die gehörten doch auch, das waren auch solche, die an den Herrn Jesus glaubten, die haben zum Tag der Pfingsten auch den Heiligen Geist empfangen. Ich glaube nicht, dass sie den später bekommen haben. Aber geschildert wird es in Bezug auf diese 120 Personen, die dort versammelt waren. Und da, als der Geist Gottes herabgekommen ist, auf die, die an den Herrn Jesus glaubten am Tag der Pfingsten, da wurden diese Einzelpersonen, Individuen zusammengeschweißt gleichsam zu diesem einen Leib. Diese Taufe ist etwas Einmaliges. Ich würde heute nicht den Ausdruck gebrauchen, wenn jemand den Heiligen Geist empfängt, weil er an den Herrn Jesus glaubt, dass er mit dem Heiligen Geist getauft wird. Die Schrift zeigt uns eigentlich den Ausdruck Taufe des Heiligen Geistes nur für dieses Geschehen am Tag der Pfingsten. Aber in dem Moment, wo wir den Heiligen Geist empfangen, werden auch wir, jeder Einzelne, der ihn empfängt, diesem Leib hinzugefügt. Und es gibt da diese anschaulich, wenn die Taufe einmalig war und ich komme jetzt durch den Empfang des Heiligen Geistes auch dazu, aber dieser Akt ist immer verknüpft mit Pfingsten, dann wurde mal ein Beispiel gebracht, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann bilden sich ja kreisförmige Wellen von diesem Punkt aus, wo der Stein ins Wasser gefallen ist. Da, wo der Stein ins Wasser gefallen ist, das ist ein Bild davon, wo der Heilige Geist herabkam auf die Erde. Und dann wurden, wenn wir jetzt uns in dem Teich Schilfstauden vorstellen, dann werden zuerst die Schilfstauden von dieser Wasserbewegung erfasst, die da am nächsten stehen. Das waren die, die dort in Jerusalem zusammenkamen. Und wir sind am Teichrand ziemlich, nicht? 2000 Jahre später, aber irgendwann kommen diese Wasserwellen da auch an. Und in dem Moment, wenn wir diesen Geist empfangen, dann werden wir auch dazu, zu diesem einen Leib gefügt. Aber noch einmal, einmal nur ist der Geist Gottes letzten Endes in dieser Form auf die Erde gekommen, dort am Tag der Pfingsten. Und hat diesen einen Leib gebildet. Und wenn wir diese Wahrheiten mehr verstehen, wenn alle Gläubigen sie verstehen würden, gäbe es keine Trennung unter den Gläubigen, gäbe es nicht. Alle diese Trennungen sind nicht von Gott. Sie sind eindeutig etwas, was der Mensch gemacht hat und was nicht nach den Gedanken Gottes ist. Dann mit diesem Geist ist auch noch, wir haben ja da drei Worte, ein Leib, ein Geist und dann eine Hoffnung eurer Berufung. Es gibt nicht drei Hoffnungen, es ist eine einzige Hoffnung. Es ist ja immer hier dieses Wort ein, ist betont, nicht? Dann in Vers 5, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ich meine, dass dieser Bereich etwas größer ist. Wenn wir den Leib vor uns haben, dann haben wir wirklich die Menge aller wahren, wiedergeborenen Christen vor uns. Sie bilden den Leib. Und wenn jemand sich Christ nennt, aber sich nicht wirklich bekehrt hat und den Heiligen Geist nicht hat, dann gehört er nicht zu dem Leib. Zu dem Leib gehören nur die, die durch den Geist dahin zugefügt worden sind. Aber der nächste Kreis, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, es sind viel mehr Menschen getauft als solche, die wirklich Christen sind, nicht? Viele sind einfach als Kind getauft worden, aber sie haben gar kein Leben aus Gott. Sie haben auch, sagen wir mal, ein gewisses äußerliches Bekenntnis zum Christentum. Und in gewisser Weise, dadurch, dass sie das bekennen, sind sie auch dem Herrn verantwortlich. Wir sehen das auch in manchen Gleichnissen des Herrn Jesus, wenn er von dem bösen Knecht spricht. Das ist durchaus sein Knecht. Aber der wird hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Das ist kein Erretteter, kein wirklich Gläubiger. Aber er sagt, ich bin dein Knecht, ich bin ein Christ. Dann sagt der Herr, gut, dann stelle ich auch dich unter diese Verantwortung. Also ich glaube, dass dieser Kreis größer ist in Vers 5. Er umfasst alle christlichen Bekenner, ob dieses Bekenntnis echt ist oder nicht. Ist eine andere Frage. Und dann in Vers 6, meine ich, ist es fast der Bereich der ganzen Menschheit. Gott, der über allen, vielleicht kann man sagen, wirklich über allen Menschen, ist natürlich nicht in uns allen, das meint nicht in allen Menschen. Geht es enger. Da sind es wirklich wieder die Gläubigen. Ja?
Nur kurz erwähnt, Babytaufe hatte ich ja noch ein Kapitel für die Baptisten. Sind ja für Erwachsene.
Ja, ich weiß.
Das ist noch ein anderes
Thema. Das ist ein anderes.
Ich wollte mal sagen, eine Trennung hat ja auch was Positives, die Kirchentrennung, nicht die andere. Die Kirchentrennung, das wären wir ja heute alles noch Katholiken.
Ja.
Das ist ja auch mal interessant, ne? Ja. Wobei diese Trennung, auch wenn die dort zersplittert ist, 200 geht, dann hätten wir ja immer noch die heiligen Bilder und nur noch
das ist richtig, ja.
Da los ist, dann wären wir nur noch katholisch heute.
Danke.
Insofern hat es ja auch was Positives.
An der Stelle, ja, gebe ich zu, was unser Bruder da anspricht, ist 2. Timotheusbrief. Ist nicht schlimm, ist ja eine gute Stelle, können wir ruhig einhaken. Was Gott eigentlich wollte, ist, dass die Christen eins sind. Und wenn Böses in der Gemeinde, das kann ja kommen, da Böses sich zeigt, dann muss das behandelt werden. Weil Gott möchte, dass seine Gemeinde rein ist. Ich denke jetzt an 1. Korinther 5. Nicht? Das Böse musste aus der Gemeinde entfernt werden. Anfangs haben die Christen das auch getan. Aber das wurde immer laxer gehandhabt und zum Schluss hat man das Böse einfach geduldet. Und dann waren in diesem christlichen Bekenntnis, waren, wie es erst 2. Timotheusbrief heißt, Gefäße zur Ehre und zur Gefäße zur Unehre. Und dann sagt Gottes Wort ganz klar, wenn sich nun jemand von diesen reinigt, dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Das heißt, ich muss dann, wenn in einer christlichen Gruppierung man sich das Böse nicht mehr behandelt, wenn man das duldet und wenn man selbst auf, wenn Ermahnung gesagt wird, das müsst ihr ordnen und sagt, nein, müssen wir nicht, dann muss ich dieses System verlassen, um mich vom Bösen zu reinigen. Das ist wahr. Dann muss ich hinausgehen, nicht? Wir sehen das sehr deutlich, als das Volk Israel gesündigt hatte, das Götzen, dieses goldene Kalb gemacht hatte, da hat Mose sein Zelt genommen und außerhalb des Lagers aufgeschlagen. Hat sehr wohl verstanden, ich kann mein Zelt da nicht lassen, an dem Ort, wo diese Sünde ist. Da muss ich raus. Und dann sehen wir, dass Gott dort mit ihm gesprochen hat, außerhalb. Und wer die Stimme Gottes hören wollte, musste zu Mose hinausgehen. Gut. Aber wollen wir sagen, diese Spaltung unter den wirklich Gläubigen, das ist etwas, was Gott eigentlich nicht möchte. Da ist ein Leib. Aber gut. Dann möchte ich zeigen, dass in Bezug auf den weiteren Verlauf im Epheserbrief diese drei Dinge, meine ich, eine Bedeutung spielen. Die ersten Ermahnungen, jetzt müsst ihr in eure Bibel hineinschauen, was jetzt folgt, bis Vers 16, das hat mit dem Leib zu tun, mit den Gaben, die für den Leib sind. Das heißt, hier wird diese Thematik angesprochen. Da ist ein Leib. Das ist der nächste Abschnitt bis Vers 16. Dann von Vers 17 an bis Kapitel 5, Vers, da geht es um ein Leben in Übereinstimmung mit dem christlichen Bekenntnis, mit dem Vers 5. Und die Ermahnungen, die dann kommen, ab Vers 22 bis Kapitel 6, Vers 9. Sie hängen zusammen mit dem dritten, mit Gott als dem Schöpfer. Da geht es um Ehe, da geht es um Familie, Eltern, Kinder. Das hat nicht direkt etwas mit dem Herrn Jesus zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass Gott unser Schöpfer ist. Das sind Dinge, die in der Schöpfung gegeben wurden. Die Familie gibt es ja nicht erst seitdem der Jesus auf der Erde war. Sondern das sind Dinge, die uns verantwortlich machen vor unserem Schöpfer, vor dem Gott und Vater, der über allen ist. Also so glaube ich, dass diese Ermahnungen, die jetzt nun folgen, genau dieser Dreiteilung, oder nicht Dreiteilung will ich nicht sagen, aber diesen drei Kreisen, die wir hier haben, entsprechen. Also die ersten Ermahnungen, obwohl das in bis Vers 16 fast keine Ermahnung ist, sondern auch nochmal fast eine Belehrung. Da lesen wir dann von den Gaben, die gegeben worden sind. Schiebst du es ein bisschen jetzt nach oben? Bis das Vers 7 oben steht. Dankeschön. Wir finden nun in diesem Abschnitt, wie Gott für diese Versorgung dieses Leibes, und damit meint er nicht unseren Körper, sondern er meint dieser Leib des Christus, das heißt die Menge aller Gläubigen, wie er die versorgt. Und da sagt der Gott, dass der Herr Jesus, der in den Himmel aufgestiegen ist, Gaben gegeben hat. Gaben zur Versorgung dieses Leibes. Und jetzt muss man diese Gaben in Epheser 4 ein wenig unterscheiden. Wir haben von Charisma, von Gnadengaben zum Beispiel auch in 1. Korinther 12 lesen wir. Und auch in Römer 12 lesen wir von Gnadengaben. Aber dort sind die Gnadengaben geistliche Fähigkeiten, die Gott dem einzelnen Gläubigen gibt. Zum Beispiel die Gabe der Weissagung. Damals auch noch die Gabe der Heilung zum Beispiel. Gnadengabe zu lehren. Gnadengabe zu regieren. Das sind immer Fähigkeiten, die er einzelnen Gläubigen gibt. Und da hat jeder eine andere Gabe. Der eine kann das, der andere kann das. Dem einen hat er die Gabe gegeben, dem anderen die. Aber hier sind Gaben nicht Fähigkeiten in Epheser 4, hier sind Gaben Personen. Darum lesen wir dort in Vers 11, und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Hier haben wir also 5 verschiedene Gaben in Form von Menschen an die Gläubigen. Die zuerst genannt werden, sind die Apostel. Es sind einmal die 12, 11 davon hat der Herr schon erwählt. Judas ist ja hinweggegangen. Der wurde dann, das sehen wir ja in Apostelgeschichte 1, ersetzt durch Matthias. Das waren aber solche, die den Herrn Jesus begleitet hatten, als er hier lebte, die Augenzeugen seines Lebens, seines Sterbens, seiner Auferstehung, nicht Zeuge der Auferstehung, aber sie haben ihn als Auferstandenen gesehen und Zeugen seiner Himmelfahrt waren, diese 12. Und dann kommt Paulus noch dazu. Die Voraussetzung für Apostel war, ein Apostel musste den Herrn gesehen haben. Ihr wisst, es gibt eine christliche Gruppierung, die heißt Neuapostolen. Nicht? Und die sagen, es gibt heute noch Apostel. Jetzt, das griechische Wort Apostolos heißt ja einfach der Gesandte. Und in diesem Sinne gibt es natürlich heute auch noch Apostel. Jeder Missionar ist einer, der gesandt ist, um das Evangelium zu verkünden, ist keine Frage. Aber dann gibt es das Wort Apostolos im engeren Sinne. Und das ist dieses Amt. Und das waren die 12 plus Paulus und sonst niemand. Und eine Voraussetzung war, sie mussten den Herrn gesehen haben. Paulus sagt, bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht den Herrn gesehen? Nun hat aber Paulus den Herrn anders gesehen wie die anderen 12. Wir lesen nirgendwo, dass Paulus den Herrn gesehen hat, als er hier auf der Erde war. Er hat den Herrn verherrlicht im Himmel gesehen, Damaskus-Erlebnis, nicht? Aber er hat den Herrn gesehen. Das war eine Voraussetzung für diese Art von Apostelgeschaft. Und die gibt es eben nicht mehr. Ich will das noch an einer anderen Stelle klar machen, die Stelle hatten wir schon, dass die Versammlung aufgebaut ist auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Aber die Grundlage ist damals gelegt worden. Und damals gab es diese Apostel und Propheten. Propheten, sagte ich schon, das waren damals die Männer, die inspiriert Gottes Wort geredet haben und geschrieben haben. Ich nannte vorhin schon einige Namen. Männer, die Gott benutzte, auch um sein Wort zu schreiben, im Neuen Testament, die aber nicht Apostel waren. Ich glaube, dass es diese Gaben lebend nicht mehr gibt. Denn sie haben die Grundlage gelegt. Damals gab es Apostel und Propheten. Aber diese Gaben, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die gibt es heute noch. Der Herr hat Männer gegeben, die einfach die Gabe haben, das Evangelium zu verkündigen. Die Geschwister, wenn ich nach Bukarest komme, dort, dann bieten sie mich immer, das Evangelium zu verkünden. Ich tue das dann auch immer, weil ich spüre immer ganz deutlich. Einer hat mir mal zu mir gesagt, Horst, du lehrst das Evangelium. Ja, klar, warum nicht? Weil ich eben diese Gabe als Evangelist nicht habe. Das muss man einfach mal akzeptieren. Das ist nicht das, wozu mich der Herr gesandt hat. Nicht, dass das Evangelium mir nicht am Herzen liegt und dass ich das nicht auch persönlich weitergebe. Aber es ist nicht mein Dienst, öffentlich das Evangelium zu verkündigen. Das machen andere, da hat der Herr andere dafür. Dann ist interessant ein wenig, dass hier steht, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Hier steht nicht und andere als Lehrer. Diese beiden Worte stehen hier etwas miteinander verbunden, nicht so isoliert wie die anderen. Sodass ich sagen möchte, dass ein Lehrer im Worte Gottes wird im Allgemeinen auch, werden ihm die Gläubigen am Herzen liegen und er wird seinen Lehrdienst nicht so kühl und kalt vor die Geschwister stellen wie eine Vorlesung in der Uni, ja? Sondern diese Gaben sind nicht so weit auseinander, obwohl wir natürlich Brüder kennen, die vielleicht doch mehr die Gabe mehr gegeben sind als Hirten. Und dann gibt es Brüder, die mehr als Lehrer wirken. Ein Hirte kümmert sich mehr um den Einzelnen. Ein Hirte ist dazu da, die Seelen in Verbindung mit dem Herrn zu halten. Ein Lehrer ist mehr dazu da, die Gedanken Gottes, die in der Schrift niedergelegt sind, klar und deutlich vor die Gläubigen zu stellen, sodass sie das gut verstehen können. Diese letzten drei Gaben, wie gesagt, wir haben aufgrund des Neuen Testamentes haben wir immer noch den Nutzen der Apostel und Propheten. Nicht das, was sie geschrieben haben, das haben wir noch. Wenn wir auch die Personen als solche heute nicht mehr da sind. Aber die letzten drei Gaben, sie sind heute noch da. Und das Ziel ist hingelangen zu der Einheit des Glaubens. Nicht wahr? Im Philipperbrief sagt Paulus einmal, so viele nun vollkommen sind, lasst uns also gesinnt sein. Und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Das heißt, wir sind ja alle unterschiedlich weit. Jemand, der einen Tag zum Glauben gekommen ist, der kann unmöglich innerlich so weit sein wie ein Gläubiger, der schon 10 Jahre an den Herrn Jesus glaubt. Das geht einfach gar nicht. Da ist ja Wachstum da. Aber ich betrachte jetzt ja gerade mit den Geschwistern in Salzgitter das Buch Ruth, nicht? Wenn wir dann die Ruth und die Naomi vergleichen, das ist ganz interessant. Die Naomi war mit ihrem Mann abgewichen. Sie waren nach Moab gegangen, von Bethlehem weg. Und das ging geistlich so bergab. Ne? So bergab. Und wenn wir dann das Kapitel 2 lesen, da ergreift Ruth die Initiative und sagt, lass mich doch auf dem Feld auflesen. Und dann erlaubt das ihr die Schwiegermutter. Und dann kommt sie zufällig auf das Feld des Boas. So ist Kapitel 2. Da ist die Initiative, geht dort von Ruth aus. Sie ist die Geist, obwohl sie viel jünger ist im Glauben, ist sie die geistlich Lebendigere. Da ist Leben da, da geht was. Und die Naomi, die guckt nur und staunt. Nicht? Und als sie da vom Feld kommt, da muss sie staunen. Aber im 3. Kapitel, da ergreift plötzlich Naomi die Initiative und sagt, sollte ich nicht nach Ruhe schauen für dich? Und da merkt man plötzlich, dass die Naomi wiederhergestellt war. Und dass sie natürlich, weil sie viel länger im Glauben war, trotzdem der Ruth schon noch was voraus hatte. Ich meine, ihr versteht, was ich sagen will. Es kann jemand sehr lange gläubig sein und er kann rückwärts gegangen sein, stagniert haben. Ja? Und dann ist ein junger Gläubiger, dem manchmal sogar an Frische, an Lebendigkeit überlegen und beschämt den alten Gläubigen. Aber das Normale ist, dass der ältere Gläubige weiter ist. Aber diese ganze Belehrung, die soll also dahin führen, dass wir alle letzten Endes dahin kommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, dass wir also alle im Glauben heranreifen. Dazu sind diese Gaben gegeben. Kannst du den Text noch? Ja. Ah, nicht, noch nicht so schnell. Ja. Dann sehen wir hier, dass wir alle zu dem Haupt hinwachsen sollen, dass der Herr Jesus ist. Und dass der ganze Leib aus dem Haupt herauswächst, das ist ja was ganz Komisches. Das ist biologisch nicht so ganz. Nicht? Also ich bin kein Mediziner, aber dass der Leib aus dem Haupt herauswächst, das ist natürlich eine Ausdrucksweise, die ist nicht biologisch. Ja? Aber das ist geistlich, ist das so, dass das ganze Leben vom Haupt herkommt. Einerseits ist es also so, dass aus dem Haupt heraus das Wachstum bewirkt wird. Andererseits ist das Wachstum hin zu diesem Haupt eine wunderbare Tatsache. Aber dann sehen wir, dass es nicht nur diese großen Gaben gibt, dass man sagen kann, ja gut, ich bin halt kein Lehrer, ich bin kein Evangelist, ich bin nur so ein kleiner Gläubiger da. Aber verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, das finde ich so schön, jeder hat eine Aufgabe. Wenn auch vorhin so diese großen Gaben genannt wurden. Aber jeder hat eine Aufgabe. Nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles. Also jeder hat eine Aufgabe. Und jetzt ein bisschen weiter schieben. Jetzt ab Vers 17 beginnt jetzt also ein neuer Abschnitt. Dankeschön. Jetzt haben wir diese Wahrheit, dass da ein Leib ist. Die hängt zusammen, dass da ein Geist ist. Ein Leib, ein Geist. Und dass Gott diese Gaben gegeben hat, dass er aber auch die Glieder der Darreichung gegeben hat, dass ein jeder da an dem Wachstum mitwirkt. Es ist auch so, das darf ich doch sagen, nicht? Nehmen wir jetzt mal an, nehmen wir nur mal den Ort Zelle hier. Was Gott möchte ist, Gott hat eine, damals gab es die Versammlung in Korinth oder die Gemeinde in Ephesus, nicht? Es war eine Gemeinde. Das war nicht die Baptistengemeinde in Ephesus und dann ging ein Brief an die Methodistengemeinde in, dann ging noch ein anderer Brief an die Pfingstgemeinde in Ephesus. Nein, da war eine Gemeinde in Ephesus. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die war, ob die alle in einem Raum zusammenkamen. Das war in Jerusalem nur am allerersten Tag so. Diese 120, die waren in einem Raum zusammen, diese 120. Da wird uns gesagt, an einem Ort, aber schon am Abend dieses Tages, konnten die nicht mehr an einem Ort zusammenkommen, denn da waren es schon 3.120. Nicht? Durch die erste Predigt sind 3.000 Menschen zum Glauben gekommen und dann heißt es da auch, dass sie das Brot gebrochen haben, ich meine das Mahl des Herrn, nicht? Hin und her in den Häusern. Dann kamen da ein paar zusammen und da ein paar zusammen und da ein paar zusammen. Natürlich wurde gepredigt von den Aposteln im Tempelbezirk, da konnten sie alle zusammenströmen, da war noch Platz genug. Aber wenn man sagen so, kamen sie doch in den Häusern zusammen, da vielleicht 20, da 30. Aber der Apostel Petrus, der konnte mal in das Haus gehen. Und wenn der Herr ihn führte, ging er mal in das Haus. Dann hörten ihn die Gläubigen. Und dann hörten ihn, der Petrus war eben für alle da. Und der Johannes ganz genauso. Aber das geht eben heute nicht mehr. Die Gemeinde würde sagen, nee, du gehörst nicht zu unserer Gemeinschaft. Nicht? Du kannst bei uns hier nicht sprechen. Ja, und das, aber Gott, der Herr hat immer seine Gemeinde im Auge. Jetzt gibt er nicht jeder Gemeinschaft alles. Auch jede Gemeinschaft kriegt einen Evangelisten, jede Gemeinschaft kriegt einen Hirten, jede Gemeinschaft kriegt einen Lehrer. Nee, so denkt der Herr nicht. Dann würde er ja diese Trennung sanktionieren. Dann würde er das ja billigen. Nein, das tut er nicht. Er denkt immer ans Ganze. Und weil diese Trennung da ist, funktioniert es nicht mehr richtig. Ne? Das sagt eine Gruppe vielleicht, wir haben keinen Evangelisten. Ja, der ist eben in Gemeindegruppe B, nicht? Und Gemeindegruppe A hat ihn nicht. Und Gemeindegruppe A sagt, wir haben keinen Lehrer. Ja, der sitzt eben gerade in Gemeindegruppe C. Und so ist das Leben, dieses Wachstum durch diese Trennungen behindert. Das ist einfach so. sehr, sehr traurig. Als ich ein junger Mann war und diese Dinge mir deutlich wurden, habe ich gedacht, soll ich mal in jede Gemeinschaft gehen und immer die Prediger dort ansprechen, ob wir nicht mal alle an einem Ort, jedenfalls die Verantwortlichen, mal alle an einem Ort zusammenkommen und uns darüber demütigen. Ich habe das nie in die Tat umgesetzt. Ich habe dann gedacht, nee, da bist du jetzt ein bisschen Utopist. Nicht? Das geht nicht mehr. Es ist traurig. Ich sage nur, dass wir es gut verstehen, was hier dieser eine Leib ist und was diese Gaben sind und was Gott eigentlich gewollt hat und wie wir das zerstört haben, dadurch, dass wir die Einheit, die der Geist Gottes gemacht haben, nicht bewahrt haben. Nun aber mit Vers 17 kommen wir also zu dem nächsten Abschnitt, wo ich sagte, wir sollen wandeln gemäß unseres christlichen Bekenntnisses. Jetzt geht es auch mehr wieder ums Persönliche. Und da finden wir zuerst vorgestellt, wie die da zum Glauben gekommen waren, wie sie einst gelebt hatten. Das ist die Verse 17 bis 19. Das war mal so gewesen. Fortan sollten sie nicht mehr so wandeln, wie das vorher geschehen ist. Ihr Leben nicht mehr so führen wie vorher. Sie sollen das abgelegt haben, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, sondern sie sollen den neuen Menschen angezogen haben. Das wird hier fast so gesagt, als wie das so Kleider sind, nicht? Als wenn ich den alten Menschen ablegen kann und den neuen anziehe. Das ist sehr ähnlich, wenn ihr mal Kolosserbrief aufschlagt, da wird das auch so gesagt. Schlagte mal Kolosser 3 auf. Da will ich als zentralen Vers den Vers Kapitel 3, Vers 9 lesen. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Da wird das gesagt, ihr habt ausgezogen und ihr habt angezogen. Das ist eine einmalige Handlung. Das geschah eigentlich am Tag unserer Bekehrung. Haben wir den alten Menschen, das alles, was vorher war, ausgezogen. Und den neuen Menschen angezogen. Grundsätzlich geschah das am Tag unserer Bekehrung. Das ist eine einmalige Sache. Aber das muss jetzt jeden Tag praktisch verwirklicht werden. Das ist nicht nur, oh, das habe ich mal gemacht und jetzt läuft alles von selbst. Nein, das muss jeden Tag verwirklicht werden. Darum lesen wir in Kolosser 3, Vers, ich lese mal jetzt den Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Warum nicht? Weil ihr doch den alten Menschen abgelegt habt. Das habt ihr ein für alle Mal getan. Am Tag eurer Bekehrung. Bitte jetzt setzt das auch in der Praxis um. Diese Dinge will ich nicht mehr an euch sehen. Legt die ab. Das ist die Praxis, jeden Tag. Und dann haben wir in Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, und so weiter. Das ist Praxis, nicht? Grundsätzlich am Tag meiner Bekehrung den alten Menschen abgelegt, den neuen angezogen. Aber das muss jeden Tag verwirklicht werden. Jeden Tag. Wie ist das? Ich sage es immer so ganz praktisch, nicht? Weil es so geheißen, wir müssen ein bisschen praktisch werden, nicht? Fährst Auto und dann überholt dich jemand, du fährst links auf der Autobahn, da ist ja 120 und du fährst schon 130, nicht? Und da vorne sind irgendwo Laster und du fährst da halt links, weil du denkst, dann wird es ja vorne immer, plötzlich kommt einer rechts dran vorbei und setzt sich so dir vor die Nase, nicht? Was sagst du da? Ich weiß schon, dass ich da ein paar Mal was gesagt habe, wenn ich allein im Auto war, nicht? Blöd, Mann! Oder irgend sowas, nicht? Alte Mensch, oder? Zorn, Wut, natürlich. Oder wenn mir Was sage ich, wenn ich mir beim Basteln mit dem Hammer auf den Finger haue? Ich sage eben nicht nur Aua, ich sage noch was anderes dazu, nicht? Ich sage noch was anderes dazu. Das fällt dann in diese Rubrik, ja. Aber ich durfte auch schon was anderes erleben. Da ist mir jemand ins Auto gefahren und ich stieg dann aus und die dachte, das war eine weibliche Person, jetzt wird ihr der Kopf abgerissen. Und dann habe ich ihr gesagt, das tut mir aber leid, dass Ihnen das jetzt passiert ist. Und die guckte mich ganz groß an, die hatte noch was ganz anderes erwartet. Ja gut, ich hatte dann aber auch vorher kurz gebetet. Da habe ich gesagt, Herr, jetzt hilf mir, dass ich meinen Ärger unten halte. Ja? Jetzt hilf mir. Etwas von dem Neuen zu zeigen. Ich will nicht jetzt so viel vor. Ich habe ja erst was Negatives gesagt. Ne? Also ihr versteht, das muss jeden Tag verwirklicht werden. Jeden Tag. Und ich, noch einmal, Geschwister, wir sollten auch abends unseren Tag durchaus nochmal an uns vorbei passieren lassen. Und sagen, Herr, was habe ich heute mit meinem Mund getan? Was habe ich getan? Das sind ja fast alles Dinge, die wir mit dem Mund tun. Was habe ich getan? Habe ich immer die Wahrheit geredet? War ich bescheiden oder habe ich groß getan? Alles überlegen, dass man ein bisschen über den Tag zurück kann man das schon noch im Gedächtnis behalten, wenn man noch jünger ist. Nicht? Und das dann dem Herrn bekennen und sagen, Herr, das tut mir leid, da habe ich Dinge gesagt, die waren nicht in Ordnung, die hätte ich besser nicht gesagt. Und so, wenn wir das so praktisch mit dem Herrn tun, dann wird er uns helfen, diese Dinge auch praktisch zu verwirklichen. Jetzt wollen wir zurückkommen zum Epheserbrief. Also diesen alten Menschen grundsätzlich ausgezogen, den neuen angezogen. Ich führe den Text weiter jetzt. Hier haben wir das wieder. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt, diese Lüge gehört zum alten Menschen, redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Wir gehören so sehr zusammen, ja? Wahrheit miteinander reden. Ich denke, das ist noch mehr als nur die Lüge ablegen. Das Lüge ablegen, wo haben wir es? Die Lüge ab, redet Wahrheit miteinander. Ich kann ja auch nichts sagen. Dann habe ich nicht gelogen. Aber vielleicht habe ich auch nicht die Wahrheit gesagt. Nicht? Das geht ja auch. Man kann durch Schweigen ein falsches Bild darstellen. Das geht. Manchmal muss man eben doch was sagen. Weil sonst ein falsches Bild, das ist dann eben nicht Wahrheit miteinander reden. Wenn ich durch mein Schweigen, habe ich zwar nicht gerade gelogen, aber ein falsches Bild entsteht. Wir sollten Wahrheit miteinander reden. Das ist ja sehr interessant. Im Alten Testament, bei den 10 Geboten, da ist es immer nur, was wir nicht tun sollen. Wir sollen nicht lügen. Da steht aber nicht, wir sollen Wahrheit miteinander reden. Warum nicht? Weil dort im Alten Testament ist mehr Ermahnung an die alte Natur. Die alte Natur will nämlich lügen. Das ist ihr Metier. Da ist sie. Das kann sie gut. Und darum muss man sagen, nein. Aber wir haben nicht nur den alten Menschen abgelegt, wir haben den neuen angezogen. Und darum wird im Neuen Testament nicht nur gesagt, belügt einander nicht, sondern redet Wahrheit miteinander. Und das entspricht dem neuen Menschen. Da wird nicht nur, wie im Alten Testament, wird nur gesagt, du sollst nicht stehlen. Punkt. Schluss aus. Das ist die Ermahnung an den alten Menschen, der will nämlich stehlen. Dann muss gesagt werden, wisst ihr, dem neuen Menschen muss ich nicht sagen, du sollst nicht stehlen. Der neue Mensch fragt, was ist denn das, stehlen? Der neue Mensch ist aus Gott geboren. Meinst du, ich muss dem neuen Menschen sagen, du sollst nicht stehlen? Das muss ich dem überhaupt nicht sagen. Das will der gar nicht. Der aus Gott geborene sündigt nicht. Der will nicht stehlen, der neue Mensch. Der alte will stehlen. Dem muss ich sagen, du sollst nicht stehlen. Aber das reicht doch nicht. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute. Sehen wir, das ist viel mehr, als was das Alte Testament sagt. Das Alte Testament sagt, du sollst nicht stehlen. Das Neue Testament sagt, schaff mal was. Dass du so viel schaffst, dass du noch dem, der bedürftig ist, noch was geben kannst. Dass du ihm nicht was wegnimmst, sondern dass du ihm noch was gibst. Hast du deinen Beruf schon mal so gesehen? Das Geld, was du verdienst? Oder ist das nur für dich? Nein, das gibt es Bedürftige. Und da darfst du was abgeben von deinem Überfluss. Was jetzt Überfluss ist, ist natürlich immer relativ, nicht? Manche meinen erst, alles, was über 5.000 Euro ist, ist Überfluss. Und dann fangen sie mal an, was vielleicht zu geben, nicht? Klar, nicht alles relativ. Wir merken das wieder. Immer dieser Gegensatz, Vers 29. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor. Punkt. Nein, nicht Punkt. Komma. Sondern. Seht ihr da immer das alte Nein. Aber das neue Ja. Sondern, was irgend gut ist, soll notwendig erbauen, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Wisst ihr, ist ja schon etwas, wenn ich nichts Schlechtes sage. Dann kann ich aber einen ganzen Tag da sitzen, ich sage, ich bin bei irgendjemandem zu Besuch, sitze ganz brav im Sessel und sage kein Wort die ganze Zeit, schweige einfach. Ja gut, dann ist kein faules Wort aus meinem Mund hervorgegangen. Aber es ist auch nichts aus meinem Mund hervorgekommen, was den aufbaut. Versteht ihr? Das eine nein, aber das andere ja. Ich finde das so wunderbar. Das ist schön, nicht? Und dann merken wir plötzlich, vielleicht, wenn wir nicht so ganz nahe beim Herrn sind, oder sagen wir mal so, wenn unsere Gemeinschaft mit ihm nicht so innig ist, dann schaffen wir es vielleicht mit des Herrn Hilfe, kein faules Wort zu sagen, aber dann merken wir, dass wir leer sind. Wir haben nichts, um dem anderen zu geben. Dann halten wir den Mund, nicht? Besser einen Mund halten, als ein faules Wort reden, ist schon richtig. Aber der Herr möchte eigentlich, dass wir was Positives haben. Das merke ich manchmal, wenn ich mich am Krankenbett sitze, nicht? Denke ich, was kann ich dem jetzt sagen? Wenn man selbst ein bisschen ausgebrannt ist, dann kann man manchmal nur da sitzen und vielleicht fast nichts sagen. Gut, man kann seine Hand drücken, ja. Man kann ihm zeigen, du, ich empfinde mit dir, soweit es mir möglich ist. Das ist ja auch schon etwas. Aber haben wir dann vielleicht einen Bibelvers, den wir ihm sagen können, den der Herr uns aufs Herz gelegt hat? Also, was ich nur sagen wollte, ist es immer, merkt ihr, dass in all diesen Versen nicht nur das Böse nicht tun, das ist viel zu wenig für einen Christen. Er soll das Gute tun, er soll eben den Bedürftigen geben und so weiter. Noch ein Satz hatte ich überschlagen, den Vers 26, wollen wir uns ganz kurz angucken. Zürnt und sündiget nicht. Oh, zürnt und sündiget nicht? Was ist denn das für ein komischer Vers? Wir sollen zürnt! Aufforderung! Ich hätte gedacht, das heißt zürnt nicht. Aber steht nicht da. Zürnt! Das ist der heilige Zorn, nicht? Das ist heiliger Zorn. Den hat der Herr Jesus durchaus auch gehabt. An manchen Stellen. Heiliger Zorn. Den hatte zum Beispiel ein Jonathan im Alten Testament, als sein Vater Saul schlecht redete über David. Da ist Jonathan erzürnt aufgestanden. Und dann heißt es aber betrübt. Und das zeigt, dass es ein göttlicher Zorn war. Er war traurig über das, was sein Vater gesagt hat. Über David, den er so liebte. Also es gibt einen Zorn, der kommt von Gott. Aber einzig wird uns auch gesagt, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Wir schaffen das nicht, einen heiligen Zorn über längeren Zeit aufrechtzuerhalten. Der rutscht ab in menschlichen Zorn. Und darum wird uns gesagt, die Sonne gehe nicht unter. Ist jemand von uns schon mal eingeschlafen? Ich sage, ich werde ganz praktisch, ja, neben seiner Frau, wenn er verheiratet ist. Und man hat sich nicht gute Nacht gesagt. Der eine dreht sich so rum im Bett und der andere so. Die Rücken zueinander gekehrt. Ich habe das schon ein paar Mal versucht. Und ich wäre wahrscheinlich eingeschlafen. Bloß meine Frau konnte es nicht. Die konnte nicht einschlafen. Und dann kam irgendwann ihre Hand rüber und sagt, Horst, das wollen wir doch jetzt in Ordnung bringen, nicht? Wir sollten nie in Bezug auf keinen Menschen, nicht nur in Bezug auf die Ehefrau, in Bezug auf keinen Menschen im Zorn einschlafen. Gott sagt nein. Und wenn das dein Nachbar ist, der dich den ganzen Tag geärgert hat, dann sagt Gott bitte nein über den Zorn, den du hast da über ihn. Und wenn er noch so gerechtfertigt erscheint, einschlafen darüber, die Sonne geht nicht darüber unter. Ganz klare Anweisung, ja. Fragen wir uns, ob wir nicht Tage doch hatten, wo wir im Zorn eingeschlafen sind. Wisst ihr, wenn wir im Zorn sind, dann sind wir nicht im Frieden. Dann ist man nicht im Frieden. Jemand, der zornig ist, ist nicht im Frieden. Und Gott will, dass wir Frieden im Herzen haben. Auch über unseren bösen Nachbar, der uns ärgert. Dann lass uns für ihn beten. Wir sollen, wenn wir alle diese Dinge, wenn wir das tun, diese Dinge vorher, diese negativen, dann betrüben wir den Geist Gottes. Machen wir jetzt weiter. Alle diese Dinge, hier haben wir wieder diese Worte, die wir auch im Kolosserbrief gelesen haben. Nicht? Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, das kommt ja aus dem Mund hervor. Und jetzt, nein, das ist weggetan und das soll da sein. Gütig, mitleidig, einander vergeben. Und jetzt merken wir, na Moment, einander vergebend, einander, das Ganze hier, das geht alles unter den Gläubigen. Wir hätten vielleicht gedacht, ja, das ist meine Reaktion hier auf Ungläubige, die halt so sind und dann geht's los, ja. Mit Zorn. Nein, nein, der Gesamtzusammenhang macht klar, dass das Dinge sind, die auch unter Gläubigen sein können. Ich glaube schon, dass es hier eigentlich andauernd um das geht. Gehen wir weiter. Nun, jetzt ab Kapitel 5, da möchte ich euch kurz darauf hinweisen, wenn ihr mal das 5. Kapitel aufschlagt. Da sehen wir in Vers 1, in Vers 2, wandelt in Liebe. Ja, wandelt in Liebe. Vers 8, letzter Teil, oder ich lese den ganzen Vers. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Vers 15, gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Ich möchte diesen ganzen Abschnitt, also mit diesen drei, da steht jedes Mal wandeln, nicht? Wandeln in Liebe, wandeln als Kinder des Lichtes in Übereinstimmung, dass Gott Licht ist, und wandeln sorgfältig. Nicht als Unweise. Das unser Wandel soll diese drei Kennzeichen haben. In Liebe, im Licht und Weisheit. Diese drei Dinge soll unser Wandel kennzeichnen. Die Zeit schreitet fort. Darum kann ich hier auf die Dinge nicht im Einzelnen eingehen. Dann kommen wir zu Vers 22, ich gehe jetzt rasch vorwärts. Jetzt kommt, ihr Frauen, seid euren eigenen Männern untergeordnet. Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen. Kapitel 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Vers 4, und ihr Väter. Vers 5, ihr Knechte, und dann in Vers, wo haben wir die Herren? Vers 9, nicht? Und ihr Herren. Ja? Ich meine, jetzt kommen wir zu diesem dritten Bereich, dass da ist ein Gott und Vater über allen. Hier kommen wir zu Dingen, die haben nicht direkt etwas mit dem Christentum zu tun. Wie gesagt, Ehe, Familie, Arbeitsverhältnis, das ist etwas, was in dieser Schöpfung seinen Platz hat. Und auch da sollen wir immer, es geht immer um Folgendes, würdig zu wandeln der Berufung. Das war Kapitel 4, Vers 1. Wandelt nun würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid. Auch in diesen Dingen, in den Dingen der Ehe, der Familie, der Arbeit. Immer wandeln gemäß dieser hohen Berufung, dann ist augenfällig, dass wir haben nochmal Frau, Mann, Kinder, Väter, Knechte, Herren. Es wird immer zuerst das Wort an den gerichtet, der die untergeordnete Stellung hat. Ihr Frauen entschuldigt. Ja? Erst die Frau, dann der Mann. Und wir sehen ja auch, dass die Frau soll, ihr Frauen, seid euren eigenen Männern untergeordnet. Und der Mann dann, dass er die Frau lieben soll. Also die erste Ermahnung geht immer an den Teil, der in der abhängigeren Stellung ist. Das ist die Frau gegenüber dem Mann, das ist das Kind gegenüber dem Vater, das ist der Knecht gegenüber dem Herrn. Immer wird zuerst geht die Ermahnung an den Teil, der in der untergeordneten Platz ist, und dann geht die Ermahnung an den, der in der höheren Position ist. Vielleicht liegt das auch daran, dass dieser untergeordnetere Platz der schwierigere ist, weil wir eben im Allgemeinen diesen Platz nicht einnehmen möchten. Egal, was wir sind. Als Arbeitnehmer will man dann seine Rechte haben gegenüber dem Arbeitgeber. Als Kind will man sich behaupten gegenüber den Eltern. Immer ist es dieses Bestreben, nicht den untergeordneten Platz einzunehmen. Und es ist aber der Platz, meine ich, der auch, das ist der Platz, den der Herr Jesus, als er Mensch wurde, auch eingenommen hat. Insofern ist es ein ganz besonderer Platz. Der Herr Jesus, der Gott war, hat Knechtsgestalt angenommen. Philipperbrief, nicht? Kapitel 2. Er hat Knechtsgestalt angenommen. Er hat sich zu nichts gemacht. Er hat diesen untersten Platz eingenommen. Er war gehorsam. Er, der Gott war. Gott gehorcht niemandem. Nein? Kann Gott gehorchen? Nein, Gott muss nicht gehorchen. Gott befiehlt. Gott ist nie in der Stellung des Gehorsams. Aber der Herr Jesus ist Mensch geworden. Und dann ist er in diese untere Stellung gegangen. Und ihr lieben Schwestern, wenn ihr euren Platz einnehmt, ich meine jetzt erstmal in der Ehe, euch eurem Mann unterordnet, dann könnt ihr ganz sicher sein, dann habt ihr den Herrn Jesus an eurer Seite. Denn er hat als Mensch auch den untergeordneten Platz eingenommen. Übrigens wird immer jedem das gesagt, wo er Schwierigkeiten mit hat. Ja? Die Frau hat Schwierigkeiten mit der Unterordnung, der Mann hat Schwierigkeiten mit der Liebe. Das ist einfach so, nicht? Nicht? Muss nicht immer sein, aber ich kenne mich. Ich finde das bei mir bestätigt. Ja. Aber ich denke zum Beispiel, bei Adam und Eva heißt es nicht, nach ihm wird dein Verlangen sein und er wird über dich herrschen. Diese Problematik. Die Frau, die sich sehnt nach Geborgenheit und nach dem Mann und er dann aber herrscht. Und wir finden, ja Moment, wir finden, wenn wir an den Islam denken, nicht, da finden wir das ganz ausgeprägt. Ganz ausgeprägt, ja. Und ich hoffe nicht, dass wir da in dieses Fahrwasser kommen als Männer, ja, dass wir wie Despoten in unserer Ehe sind. Nein, wir sehen hier, uns wird ja als Männer das Vorbild des Herrn Jesus hingestellt, der die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Aber ich sehe das, ich rede praktisch, ja, weil es gesagt wurde, jetzt kommt doch der praktische Teil, ja. Ganz praktisch. Ich habe gesehen, ich kann immer nur von meiner Ehe sprechen, weil ich andere nicht so genau kenne, ja. Aber meine kenne ich. Und ich weiß, wie meine Frau sich in der Ehe für die Familie aufgeopfert hat. Das lag natürlich daran, der Herr hat uns 8 Kinder geschenkt. Und sie war immer da für die Familie, immer. Und sie konnte auch nicht ausbrechen. Ich bin mal nach Rumänien gefahren, mal nach Tschechien gefahren. Ja, ich hatte meine, sagen wir mal so, meine Freiheiten, nicht? Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Jahr aus, Jahr ein, 30 Jahre lang, immer diesen Platz eingenommen. Immer für alle in der Familie da. Meine Kinder können das bestätigen. Sie war immer da. Und wisst ihr, eins ist das Tolle. Meine Frau bekommt zu den Geburtstagen Briefe von den Kindern. Die sind ja inzwischen so erwachsen, dass sie merken, was die Mutter gewesen ist. Solche Briefe würde ich auch mal gern bekommen, aber die bekomme ich nicht. Und die bekomme ich zu Recht nicht. Ich war oft nicht da, wo ich vielleicht hätte da sein sollen und habe es ihr überlassen. Und sie ist da gestanden. Sie hat diesen Platz wirklich eingenommen. Ich wünsche jeder Schwester, sie könnte so ihren Platz einnehmen. Das nennt Gottes Wort ein wackeres Weib oder wackere Frau in Sprüche. Eine wackere Frau. Ich kann meine Frau loben, mich lobe ich nicht, aber meine Frau möchte ich gerne loben. Aber wenn sie jetzt hier wäre, würde sie mir danach jetzt was sagen und sagen, was hast du jetzt gemacht? Aber sie ist ja nicht da. Aber das ist ganz, ganz praktisch. Und wir, die wir verheiratet sind, wie behandeln wir unsere Frauen? Ehren wir sie und schätzen wir sie für diese Aufopferung? Ich denke, dass du auch einiges sagen kannst darüber, nicht? Ihr habt noch viel mehr Kinder und wie sich die Frau aufgeopfert hat über Jahrzehnte. Ja, das ist ein Platz, den Gott wünscht von einer Schwester. Aber vom Mann wünscht er dann und bietet diese Frau die Liebe aber auch und ehre sie und achte sie. So wie der Herr Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Und dann ist das ganz Interessante, wir merken das doch nicht. Mit Vers 25 beginnt ja die Ermahnung für den Mann. Und die geht ja scheinbar bis Ende des Kapitels, bis zu Vers 33. Oh Mensch, dem Mann muss aber viel gesagt werden, nicht? Bei der Frau, da ist das ja nicht so viel. Da ist es ja in drei Versen gesagt. Aber bei dem Mann, da kommen einiges. Da muss man uns so viel mehr sagen. Nee, das geht um was ganz anderes. Wir merken, als wenn Paulus zu diesem Thema kommt, Mann und Frau, dann kann Paulus in diesem Brief jedenfalls nicht dabei stehen bleiben, über Mann und Frau zu sprechen. Wenn wir da den Kolosserbrief nehmen, wo wir ähnliche Ermahnungen haben, da kommen ein paar Verse über Frau, Mann, weiter, 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 weiter. Aber in diesem Brief, wo Christus und die Versammlung ist, und wenn er dann beim Thema Mann und Frau ist, dann bricht es gleichsam aus ihm hervor und er muss über dieses wunderbare Geheimnis sprechen. Haben wir jetzt nicht mehr die Zeit dazu, die geht vorbei. Aber das ist ganz großartig in diesem Brief. Da bleibt er nicht bei dieser Ermahnung stehen, sondern dann sieht er diese Ehe als ein Bild von Christus und der Versammlung. Und dann ist er bei dem Thema, was, ich möchte sagen, wo er darin schwelgt. Entschuldige, wenn ich mal den Ausdruck so sage. Aber das erfüllte sein Herz. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, so nach den ersten drei Kapiteln haben vielleicht manche gedacht, Mensch, was fange ich denn damit an? Jetzt kommen wir ja zur Praxis. Na, im Moment sind wir bei der Praxis, ihr merkt das nicht. Aber da merken wir bei Paulus, als er da bei der Praxis, ach, nein, jetzt möchte ich aber doch noch mal erstmal über das andere sprechen. Ja? Dann spricht er über das, was sein Herz erfüllt. Das ist Christus und die Versammlung. Also denken wir nicht gering über diesen lehrmäßigen Teil. Paulus selbst bei seinen praktischen Ermahnungen. Sobald dieser Punkt angeschnitten wird, Christus und die Versammlung, da ist er schon wieder in dem Thema drin. Nicht? Er kann die Finger davon nicht lassen. So berührt er sein Herz einfach. Davon ist er erfüllt. Möchte das bei uns auch so sein. Könnte man mir hier ein bisschen Licht anmachen? Ich habe Schwierigkeiten ein bisschen mit dem Lesen. Danke, das ist ja gut hier zu sehen, nicht? Ja, wir haben dann also, da sind wir jetzt gerade bei diesem Abschnitt Ehe, Familie und Arbeitswelt. Die nächsten Ermahnungen, die sind dann wirklich wieder kürzer, weil das kein Bild von Christus und der Versammlung ist, ist die Ermahnung in den ersten Versen von Kapitel 6 an die Väter, an die Kinder. Und dann, ja, immer wie gesagt, der untergeordnete Teil zuerst und dann an die Väter. Das ist auch interessant, dass hier vorher bei den Kindern, da wird gesagt, sie sollen die Eltern ehren. Und jetzt könnte man meinen, jetzt kommen danach kommen auch wieder die Eltern. Nein, aber da kommt der Vater. Denn es geht ja hier um Ermahnung. Und das wird wohl eher den Männern zugeschrieben, dass das passieren könne. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das kann man natürlich in verschiedener Hinsicht tun. Wenn man Ich will mal einfach ein paar Dinge nennen. Da hat ein Kind sich ungeschickt verhalten. Und man stellt es bloß vor den anderen. Dann reizt man es zum Zorn nicht. Da ist ein Kind einfach ungeschickt mit den Händen, ihm zerbricht was. Man sagt ihm, man versaut gar nichts hin, oder? Die wollen alles kaputt. Mach das ein, zwei Mal, dann weißt du, was du tust. Du reizt ein Kind zum Zorn. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, da könnte manches wieder aus meinem Leben nennen, wo ich sicher das nicht recht gemacht habe. Kinder zum Zorn gereizt, weil man sie bloßgestellt hat, weil man Schwachheiten, die bei ihnen waren, da hineingetreten hat. Kann man Kinder zum Zorn reizen. Man kann auch Kinder, das ist jetzt ein bisschen eine andere Sache, man kann Kinder entmutigen, indem man sie laufend überfordert. Da hat man ein gewisses, man will was, dass das Kind, sagen wir mal, in der Schule nur eins hat. Nicht? Mit manchen Kindern klappt das ja vielleicht, aber nicht mit allen. Und wenn das Kind nicht kann und ich da andauernd dahinter stehe und treibe es an, dann entmutige ich das Kind. Das wäre völlig mutlos. Es schafft es nicht, das, was ich da in das Kind hinein projizieren will. Es gibt so viele Möglichkeiten, Kinder zum Zorn zu reizen, Kinder zu entmutigen. Und scheinbar ist es, dass uns Vätern das eher gesagt werden muss, wie den Müttern. Dann haben wir die Knechte, zum Schluss die Herren, möchte ich nichts weiter dazu sagen, auch in unserem Arbeitsverhältnis. Die meisten von uns sind ja eher Arbeitnehmer oder waren Arbeitnehmer, weiß nicht, wie viele Chefs hier sitzen. Aber vielleicht sind wir auch in einer Stellung, wo wir sagen, die Firma gehört uns nicht, aber wir haben doch Leute unter uns. Nicht? Das gibt es ja auch. Wie behandeln wir sie? Auch da, du kannst sagen, das hat doch nichts mit der Gemeinde zu tun. Das hat doch nichts, da bin ich doch in meinem Arbeitsprozess. Bitte, du bist wandelwürdig dieser Berufung. Wenn du 20 Leute unter dir hast, dann sollst du dich würdig deiner Berufung als Kind Gottes sollst du die behandeln. Es gibt keinen Lebensbereich, wo du sagen kannst, da spielt doch das, was Gott mir geschenkt hat, keine Rolle. Das ist doch, hat doch damit gar nichts zu tun. Jeder Lebensbereich hat damit zu tun, dass wir so hoch geadelt sind. Das ist also unser Wandel in diesen verschiedenen Beziehungen, in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz. Und dann, wie gesagt, ich erinnere nochmal an die Worte vom Bruder Watchman Nee, Sitze, Kapitel 1, 2, 3. Wandle, Kapitel 4 bis 6, Vers 9. Und jetzt Kapitel 6, 10 bis zum Ende, von den Schlussversen abgesehen, stehe. Jetzt wird gezeigt, wir, die wir in den himmlischen Örtern sind, die wir diesen ganzen Segen, der uns in den ersten, vor allem im ersten Kapitel gezeigt wurde, der uns geschenkt ist, jetzt nochmal die Erinnerung, das Volk Israel, Land Kanaan, das sie in Besitz nehmen sollten, ein Land, das von Milch und Honig fließt, ein Land von Weizen und von Gerste. Ich kann das mal lesen, wollen wir es mal lesen, 5. Mose 8. Mose 8, Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Talebene und im Gebirge entspringen, ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen, ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in dem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst, in dem es dir an nichts mangeln wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Solch ein Land. Noch einmal, das Land Kanaan ist ein Bild der himmlischen Örter. Und diese Dinge, die hier genannt wurden, Weizen, Gerste, Olivenbäume, Weinstöcke, das sind Bilder von den Segnungen in den himmlischen Wörtern. Aber ihr wisst, als die Kundschafter ausgesandt wurden von Mose in das Land, diese 12 Kundschafter, dann sind sie zurückgekommen und haben gesagt, ja wirklich, das ist ein Land, das von Milch und Honig fließt. Es ist wirklich so ein Land. Und dann hatten sie auch die Früchte mitgebracht, diese Trauben. Aber dann haben sie noch was anderes gesagt. Es ist ein Land, das sind befestigte Städte. Und Riesen gibt es da in dem. Dann seht ihr, das war das Problem. Das Land war gut, voller Früchte. Aber da waren befestigte Städte und da waren die Riesen. Und darum die himmlischen Örter, die befestigten Städte. Ich dachte da an eine Stelle vielleicht, wo das nicht direkt mit den himmlischen Örtern zusammenhängt, dass wir zerstören sollen jede Höhe, die sich erhebt gegen Christus. Ja. Aber dann auch diese Feinde in dem Land, also diese Riesen, das ist das, was wir jetzt in Kapitel 6 haben. Denn unser Kampf, Vers 12, ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, wo? In den himmlischen Örtern. Dass wir den Segen, den Gott uns gegeben hat, der in den ersten Kapiteln entfaltet wird, dass wir den in Besitz nehmen, da ist jemand dagegen. Der möchte das nicht, dass wir diesen Segen genießen. Das ist der Teufel und sein ganzes Heer. Der will alles versuchen, damit wir diese Segnungen nicht genießen. Und dazu müssen wir jetzt gewappnet sein. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und dann wird diese Waffenrüstung genannt. In ihren einzelnen Stücken. Das erste in Vers 13. Nein, nochmal, da heißt es deshalb, nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes. Und jetzt kommt es. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend. Das Gebet ist dann nicht direkt als Waffe beschrieben, aber man könnte das auch noch dazu nehmen. Ja? Das erste ist, die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Die Lenden in der Bibel ist der Sitz der Kraft. Und wenn wir kämpfen, damals, nicht, da waren wirklich so ein Kämpfer, die hatten ja so lange Gewänder, nicht? Da konnten sie nicht mit kämpfen, die mussten sie ein bisschen hochschürzen und dann wirklich mit dem Gürtel drum, damit das nicht behinderte beim Kampf. Die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Sonst können wir nicht kämpfen, wirklich. Die Wahrheit des Wortes Gottes. Letztendlich ist Christus selbst die Wahrheit. Und hier heißt es, ja, die Lenden, heißt es doch die Lenden, nein, hier heißt es nicht die Lenden der Gesinnung. An einer anderen Stelle heißt es die Lenden eurer Gesinnung. Ja. Das ist unsere Art des Denkens. Ist diese Art des Denkens geprägt durch die Wahrheit des Wortes Gottes? Ganz wichtig. Das nächste, Brustharnisch der Gerechtigkeit. Das ist nicht die Gerechtigkeit, die wir geschenkt bekommen haben. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Nein, das ist die praktische Gerechtigkeit. Nicht wahr, das wissen wir alle. Ich hatte das mal am Anfang gesagt, wenn wir als Kind Gottes sündigen, dann kommt der Teufel sofort und sagt, du willst ein Kind Gottes sein? Guck mal, was du gemacht hast. Und dann hat er uns gleichsam schon besiegt. Dann sind wir schon, knicken wir schon ein. Weil wir spüren natürlich, ja, der hat ja recht. Ich habe etwas getan, was nicht in Ordnung ist. Da haben wir ihm praktisch etwas, eine Blöße gegeben. Ja? Eine Blöße. Und da haut er rein in diese Blöße. Ganz genau da. Und da brauchen wir diesen Brustharnisch. Das ist praktische Gerechtigkeit. Das ist was ganz Wichtiges. bemühen wir uns, diesen anzuziehen. Praktische Gerechtigkeit heißt, in praktischer Übereinstimmung mit Gott zu leben. Gerecht ist das, was Gott für gerecht hält. Was Gott für gut hält. Und tue ich das? Aber wenn ich das laufend nicht tue, dann kommt der Teufel. Und das ist dann so, wie war das da bei dem, wo der sich da so in Drachenblut gebadet hat und da war noch ein Blatt da auf seine Schulter gefallen. Ja, genau, der Siegfried, und genau an der Stelle ist er verwundet worden. Nicht? Das ist, wenn uns praktische Gerechtigkeit mangelt, genau an der Stelle, da kommt dann der Teufel und setzt seinen Angriff. Und dann verwundet er uns. Praktische Gerechtigkeit ist was ganz Wichtiges. An den Schuhen, an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Das meine ich, ich will jetzt nicht sagen, jeder von uns muss ein Evangelist sein. Aber sind wir praktisch gleichsam immer, es geht hier mehr um diesen Frieden, meine ich, sind wir stets in einer Bereitschaft, dass Gott, wenn nötig oder wenn er es für nötig findet, uns benutzen kann. Wenn wir vorhin gehört haben, dass Zorn, Wut und Geschrei von uns weggetan sind, sagen wir mal, du bist gerade so richtig in Rage, nicht? So, und jetzt klingelt es und da steht ein Bruder vor der Tür. Ach du liebe Zeit. Da versinkst du ja vor Scham in den Boden, nicht? Du hast gerade noch so richtig, ich sage nicht gerade geflucht, aber so richtig rumgeschrien. Und dann klingelt es und da steht der Gläubige vor der Tür. Wie stehst du denn dann da? Ganz belämmert, nicht? Klar, so stehst du dann da und kannst vor Scham im Boden versinken. Das ist dann nicht die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens da, nicht? Überhaupt nicht. Ich bin dann ja nicht fähig zu so etwas. Wisst ihr, das ist die größte Blamage. Also, wenn du beim Rasenmähen da kommt dir irgendwas Mäße übers Kabel, hast du nicht aufgepasst, ne? Ja, da explodierst du und nebenan der Nachbar sitzt im Garten, nicht? Ja, ja. Dann sagt der Nachbar, schreit ihr Mann immer so rum? Kennen wir das? Und dann die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, nicht? Wir merken, wie praktisch das ist. Ganz praktisch, ja, ja. Das haut dann einfach nicht hin mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, nicht? Indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens. Das ist hier der große Schild. Der große Schild, der den ganzen Körper abdeckt, nicht? Der Glaube. Wie schön ist das, dieser praktische Glaube, der mit Gott rechnet. Dann kann der Feind da nicht. Und dann den Helm des Heils. Wenn ich keine Heilsgewissheit habe, dann kann ich unmöglich gegen den Teufel bestehen. Ist hier noch jemand, der keine Gewissheit hat der Vergebung der Sünden? Dann kannst du in so einem Kampf gegen den Teufel überhaupt nicht bestehen. Geht nicht. Da musst du sagen, Herr, schenk mir dieses da. Ich habe noch nie Heilsgewissheit gehabt. Ich hoffe, dass hier jeder im Raum sagen kann, ich weiß, dass alle meine Sünden vergeben sind. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich sage, ich hoffe, ein Kind Gottes zu sein. Ich hoffe mal, wenn ich im Himmel ankomme, oder dass an Gott sagt, ja, kannst auch reinkommen. Entschuldigung, viele Menschen denken das so. Die meinen, dass Gott entscheidet dann mal später, ob sie in den Himmel kommen oder nicht. Und hier wissen sie gar nichts. Und dann sagen sie uns noch, ihr seid hochmütig, wenn ihr glaubt, das jetzt schon zu wissen. Das ist anmaßend. Und das ist überhaupt nicht anmaßend, das ist Glaube. Gott sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Ja, ich nehme Gott beim Wort. Das ist nicht Hochmut, das ist Demut. In Demut das annehmen, was Gott verheißen hat. Ich hoffe, dass hier jeder im Raum diese Heilsgewissheit hat. Aber noch einmal, diese Heilsgewissheit, die darf nicht dazu führen, ach, mir kann ja nichts passieren. Mir kann ja gar nichts passieren. Ich kann tun, was ich will, bin errettet, ich habe mich ja einmal bekehrt, ich kann leben, wie ich will. Und dann fehlt uns mehr aber der Brustharnisch der Gerechtigkeit, aber gewaltig fehlt der. Ja? Wir wissen da Römer 6, nicht? Sollen wir nun in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne, sagt Paulus. Nein, nein, wir wollen doch darauf achten, dass wir alle Stücke dieser Waffenrüstung haben. Und wenn ein Stück fehlt, der Teufel setzt seinen Schuss genau, das sind ja Pfeile, mit denen er hier kommt, ja? Setzt seinen Schuss genau dahin. genau an die Stelle, wo das fehlt. Ob es nun die praktische Gerechtigkeit ist, ob es diese Bereitschaft des Friedens ist, was es auch sein mag, wenn ein Ding fehlt, genau da wird er uns treffen. Nein, sie muss, darum heißt es, ziehe nun an die ganze Waffenrüstung, nicht nur eine halbe. Wir wissen ja, dass der Goliath, nicht? Der hatte nicht die ganze Waffenrüstung, der hat gesagt, der darf ich doch, muss ich doch nicht hier meinen ganzen Panzer anziehen, um den Hirtenknaben da fertig zu machen. Und dann kam der Stein und hatte keinen Helm an. Sonst wäre das nicht passiert. Goliath hat gedacht, brauche ich nicht. Und wenn wir meinen, wir könnten auf etwas verzichten, dann wird uns der Teufel gerade da treffen. Sollen wir alles anziehen, dann das Schwert, das ist übrigens die einzige Angriffswaffe hier, nicht? Alles andere war Rüstung. Schuhe, Gürtel, Panzer der Gerechtigkeit, Schild, Helm des Heils, aber jetzt kommt eine Waffe. Und das ist das Wort Gottes. Wie ein Schwert. Der Herr Jesus hat das benutzt, das sehen wir in der Wüste nicht, wo der Teufel kommt, um ihn zu versuchen. Da hat der Herr Jesus immer gesagt, wiederum steht geschrieben. Wiederum steht geschrieben. Und so hat er mit der Waffe des Wortes Gottes Satan in die Flucht geschlagen. Kennen wir das Wort Gottes? Können wir es benutzen zur rechten Zeit? Und dann über das alles das Gebet. Und dann sagt Paulus, wie an manchen Stellen, dass sie doch auch für ihn beten mögen. Dann kommt noch, dass sein Bruder ihnen die Umstände, in denen er lebt, vermitteln soll. Ich möchte noch mal daran erinnern. Können wir uns an den Anfang, die ersten drei Kapitel erinnern? Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Paulus betet dafür, dass die Gläubigen die Liebe des Herrn Jesus, die jeden Verstand übersteigt, erkennen mögen. Dass sie die ganze Breite, Länge, Tiefe, Höhe des Ratschlusses Gottes erfassen mögen. Das ist, darin bewegt sich Paulus. Und wo ist er? Wo ist er? Im Gefängnis in Rom. Im Gefängnis. Welch ein Mann. Haben wir das irgendwo im Verlauf dieses Briefes gemerkt, dass er dort war? Aber dort war er. Im Gefängnis in Rom. Da sehen wir ihn. Wo der lebte, nicht? Wo der lebte in den himmlischen Örtern, mitten im Gefängnis. Das ist eine wunderbare Tatsache. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unverderblichkeit. Es ist sicher der Brief im Neuen Testament, der uns in die höchsten Höhen führt. Aber wir haben gemerkt, und das möchte ich jetzt auch noch mal sagen, hätten wir in einem solchen Brief erwartet, belüget einander nicht, stehlet nicht mehr. Wenn wir doch sagen, Paulus, was hast du da vorher geschrieben? Das ist doch unter der Würde, was der jetzt hier schreibt. Das passt doch gar nicht mehr. Scheinbar doch. Wir haben die alte Natur noch in uns. Wir sind zu allem fähig. Zu allem. Ich hatte den Vers nicht gelesen, auch von Hurerei ist in diesem Brief die Rede, nicht? In diesem Brief, wo wir die höchsten himmlischen Segnungen haben. Nein, die alte Natur ist noch da. Und es ist nicht so, man kann theoretisch alle diese Segnungen kennen, weil man, sagen wir, so tolle Bücher darüber gelesen hat. Und sich das gut merken kann im Kopf. Und kann trotzdem nicht wandeln würdig dieser Berufung. Nein, unser Wandel soll genau dieser hohen Berufung entsprechen.